Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Kennen folgende Erfahrung, vielleicht kennt ihr sie sogar alle. Du strengst dich an über eine ganze Zeit für etwas, von dem du hoffst, dass es sich am Ende auszahlen wird. Aber zwischendurch oder sogar meistens sieht es überhaupt nicht danach aus. Also, ich glaube, eine Menge Leute kennen das aus Prüfungsphasen. Also es gibt die Prüfungen, wo wir schon wissen, da sind wir gut und das kriegen wir schon hin. Aber es gibt doch diese anderen, da sitzt du in der Bib und du sitzt da jeden Tag. Und ja, manchmal bist du optimistisch, aber meistens, sagen wir dreimal täglich, bist du eigentlich sicher, nö, das wird nichts. Also das, ich verstehe es eigentlich nicht. Abgründe des Nichtwissens tun sich vor mir auf, je mehr ich lese und die Panik steigt. Und es ist auch demütigend irgendwie. Dennoch sitzt du am nächsten Tag wieder in der Bib und lernst. Weil du hoffst auf sowas wie ein Wunder. Oder du kennst das aus ganz anderem Zusammenhang. Manche von euch machen das nie, aber manche gehen auch mal einen langen Weg. Also ich meine jetzt einen sehr langen Weg. Stunden, tagelanger Weg. Irgendwie sowas. So ein langer Weg, dass du manchmal zwischendurch wirklich nicht weißt, ob du das schaffst. So. Und du setzt Schritt vor Schritt vor Schritt und ich kenne diese Gedanken. Ich könnte jetzt auch aufhören, weil ich werde nicht ankommen. Also irgendwie, ich kann es mir kaum vorstellen, dass diese kleinen Schritte mich dahin bringen. Und ich tue trotzdem Schritt für Schritt für Schritt, weil ich es irgendwie hoffe, dass ich eines Tages dort sein werde oder in ein paar Stunden da sein werde, was mir jetzt so unerreichbar weit weg scheint. Oder du kennst es vielleicht von deiner Arbeit mit Menschen. Sagen wir mal Menschen, die es nicht so leicht finden, glücklich zu leben, für die das nicht so leicht ist. Und du willst ihnen helfen oder du hilfst ihnen dabei. Du machst das über Jahre, du redest, du ermutigst, du hilfst praktisch, entweder privat oder es ist sogar dein Beruf. Und dann gibt es Rückschläge und Rückfälle und es ist manchmal zum Verzweifeln. Und trotzdem hörst du nicht auf, trotzig zu glauben, dass dieser Mensch irgendwann die Kurve kriegt. So, und dann manchmal, gar nicht so selten, finde ich, ist die Prüfung geschrieben und das Ergebnis lautet, herzlichen Glückwunsch, bestanden. Vielleicht keine Eins, aber bestanden. Oder eines Tages ist der letzte Schritt gewandert, tatsächlich, und du machst das Selfie am Ziel. Oder manchmal, gar nicht so selten, hörst du vielleicht Jahre später von deinem ehemaligen Schützling und du hörst, die Ausbildung ist abgeschlossen und der Chef will ihn übernehmen, weil er macht seine Sache gut. Und vielleicht schreibt er dir noch Danke, dass sie an mich geglaubt haben damals oder so. So, also es geht heute um eine Geschichte, die eine Erfahrung erzählt, eine Alltagserfahrung, die viele Menschen machen und wo viele Leute sagen würden, ja, kenne ich. Und es ist so eine ähnliche Geschichte, wie ich jetzt gerade habe versucht, Beispiele zu sagen. Also vom eine Geschichte vom Arbeiten, vom Investieren, wo man aber zwischendurch das Gefühl hat, lohnt sich das wirklich? Ich weiß es nicht, es sieht fast ein bisschen sinnlos aus. Am Ende aber ist plötzlich doch das Ergebnis da und es ist fast ein Wunder. So, ich lese die Geschichte gleich vor und dann versuchen wir sie nicht zu verstehen. Das sage ich jetzt absichtlich so komisch, weil es eine Geschichte ist, bei der es fast ein bisschen traurig wäre, wenn wir sie so komplett verstehen würden und sagen könnten, oh ja, klar, habe ich verstanden. Die wird ihr Geheimnis behalten, hoffe ich. Und trotzdem kommen wir dem Geheimnis wahrscheinlich nahe. So, die Bibelüberflieger unter euch, die werden gleich, wenn ich die Geschichte vorlese, denken, was heißt hier versuchen zu verstehen oder nicht zu verstehen? Ist ja ganz einfach, die Geschichte zu verstehen, weil der Erzähler selbst erklärt sie ja nachher. Ha, klein, aber was dann nur weiterlesen, steht's ja dann da, was er mit der Geschichte sagen wollte. Ja, schauen wir mal. Wir sind im Markus-Evangelium. Ein Mensch, also Markus, erzählt die Geschichte des Jesus von Nazareth ungefähr 3 bis 4 Jahrzehnte nach dessen Tod und Auferstehung. Und es gibt in dieser Zeit, wo er diese Geschichte erzählt oder aufschreibt oder eigentlich das Aufgeschriebene wahrscheinlich ganz schön viel sammelt und zusammenstellt, es gibt bereits kleine christliche Kirchen, es gibt Christen, logisch. Es gibt aber noch keine Zusammenstellung einer Gesamtschau dieser Jesus-Geschichte. Was man hat, sind so viele einzelne mündliche und wahrscheinlich auch schriftliche Überlieferungen, so Notizen, Sachen, die er gesagt hat, Erinnerungen, die tradiert werden und so. Und zum Beispiel gibt es diese Geschichten, die Jesus selbst gern erzählt hat. Man ist sich heute in der Forschung recht einig, dieser Mann hat auffällig oft Geschichten erzählt, wenn er zu den Leuten sprach. Kleine Alltagsgeschichten. Ganz offensichtlich hat es Jesus geliebt, Geschichten zu erzählen. Es ist nicht der Einzige, der das tat, ne? Aber er tut es schon auffällig oft. Man könnte sagen, so tickte der ein bisschen. Und im 4. Kapitel des Markus-Evangeliums, da finden sich jetzt 4 solcher Geschichten. 3 davon handeln davon, dass etwas gesät wird und aufwächst. 2 davon hat Martin gerade eben vorgelesen. Eine 3. schauen wir uns gleich an. Und die ich gleich vorlese, das ist die erste, überhaupt die erste Jesus, also von Jesus erzählte Geschichte, die Markus erzählt oder nachbringt, so in seinem Evangelium. Und es ist die einzige, die danach von Jesus selbst erklärt wird. Macht er sonst nie. Also, jetzt habe ich jetzt ein bisschen argwissend gesagt, ich glaube, er macht es sonst nie. So, jetzt ist es so, dass in der Forschung unbestritten ist, dass diese Erklärung nicht von Jesus selbst sein kann. Also eigentlich nicht kann. Sondern dass diese Erklärung, die man da liest, widerspiegelt, wie die ersten Christen, vielleicht Markus oder vielleicht Leute vor ihm, und er nimmt es auf, diese Geschichte verstanden haben. Es dauert zu lange, es langweilt euch, wenn ich die Gründe dafür aufzähle. Ganz zum Schluss erkläre ich einen Grund, dass ihr ein Gefühl dafür kriegt. Für den Moment machen wir einfach Folgendes. Wir hören die Geschichte einfach so, wie sie ist. Wir hören ihr einfach so zu und lassen sie auf uns wirken. Und dabei bleibt sie geheimnisvoller, als wenn man einfach die Deutung schon im Kopf hat. Wenn ihr die Deutung kennt, müsst ihr mal versuchen, die so ein bisschen auszublenden. Die Geschichte bleibt ein bisschen geheimnisvoller, aber ich glaube, sie wird euch berühren. Und ihr kommt in dieser Geschichte und überhaupt in den Geschichten Jesu seinem Denken, seinem Hoffen, seinem Glauben ganz nah, weil wenn man die Geschichten eines Menschen hört, die er sich erdachte, dann ist man nah bei dem, was dieser Mensch, wie dieser Mensch ist. So. Am Ende schauen wir dann die Deutung, die Erklärung auch noch an, weil nicht nur, weil sie allerhöchstwahrscheinlich später ist, ist sie nicht weniger wichtig. Sie macht sogar einen guten Punkt, den wir dann auch noch beachten werden. So, aber jetzt erstmal kommt hier die Geschichte, und wenn du die Erklärung schon kennst, weil jahrelanges Predigthören dich so eingenordet hat, so, dann versuch mal so zu hören, als ob du jetzt da stehst und die Geschichte noch nie gehört hast. Jesus steht da und erzählt plötzlich. Die geht so. Jesus sagte zu den Menschen, hört mir zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde gab. Die Körner gingen schnell auf, weil sie nicht tief im Boden lagen. Aber die Sonne stand hoch, als die Sonne hoch stand, wurden die Pflanzen verbrannt. Sie vertrockneten, weil sie keine tiefen Wurzeln hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln schossen hoch und erstickten die junge Saat. Deshalb brachten sie keinen Ertrag. Aber ein anderer Teil, und ehrlich gesagt, ich glaube, man müsste hier besser übersetzen, aber alles andere fiel auf guten Boden. Die Körner gingen auf, wuchsen heran und brachten Ertrag. Manche 30-fach, andere 60-fach, andere sogar 100-fach. Fertig. Ja, also der erste Gedanke, wenn man die Geschichte jetzt zum ersten Mal hört, finde ich, ist schon, ja, Jesus, man kann spannendere Geschichten erzählen. Also, ihr könnt das heute Abend mal versuchen, wenn ihr kleine Kinder habt, erzählt ihnen das als gute Nachgeschichte. Sie werden zum Schluss die Augen rollen und sagen, ja, ist doch keine richtige Geschichte, irgendwie so. Einer sät und es geht auf, okay. Aber der Erzähler, das bist eben nicht du an einem Kinderbett, sondern das ist Jesus von Nazareth. Und man weiß ja sofort, man ahnt ja, er will uns etwas mit dieser Geschichte sagen. Es muss mehr darin stecken, als einfach, guck, so ist das mit den Bauern. Ne? Sehr viel mehr müsste eigentlich darin stecken. Immerhin ist es die allererste Geschichte. Also Markus sammelt diese Geschichten und die setzt er ganz an den Anfang. Die ist nicht umsonst, einfach so zufällig mal am Anfang. So, jetzt machen wir eine kleine Analyse, obwohl das natürlich Geschichten so ein bisschen, sollte man Geschichten analysieren. Also, damit ihr nicht abschaltet, ne, sag ich mal schon mal so ein Teaser. Wenn euch diese Geschichte heute ansteckt, sollte das gelingen, dann wird sie euch mit jesuanischer Zuversicht infizieren. Gerade wenn du im Moment irgendwie denkst, boah, ich weiß nicht, ob alles einen Sinn hat und ich sehe gar nicht so viel Hoffnung. Vielleicht kriegt dich an dem Punkt diese Story. So, jetzt analysieren wir kurz nur. Das Erste, was hier auffällt, hier sagt keiner ein Wort. Eine Geschichte, ohne dass irgendein Mensch mit einem anderen kommuniziert. Das ist in anderen Geschichten anders, aber hier Stille. Also du könntest diese Geschichte, naja, du könntest sie pantomimisch aufführen. Jedenfalls brauchst du keine Worte. Und es ist auch ein einzelner Mensch, passt auch zur Pantomime, ein einziger Mensch macht da was. Dann ist die Geschichte relativ sauber aufgeteilt, also so vier Handlungen macht dieser Pantomime-Mensch. Viermal sät ein Bauer Samen, dreimal ohne Erfolg, ein viertes Mal mit Erfolg. Und dann, also dreimal läuft es nicht gut, dann beim vierten Mal aber Durchbruch, wogendes Weizenfeld, richtig viel Ertrag. So, jetzt hat man sich gefragt, ob das vielleicht ein sehr talentfreier Bauer war. Also, ein Praktikant oder so. Also, was wirft der dreimal Saatgut ins Nirvana? Also, hat der, keine Ahnung, keine Augen im Kopf getrunken. Was ist mit dem Bauern los? Also, ich fand das schon im Kindergottesdienst, erinnere mich irgendwie doof. Also auf den Weg, warum? Also, oder unter die Distel, siehst du das nicht? Oder was macht der? Was macht dieser Bauer? Also jetzt, um ernsthaft das zu fragen, man fragt sich dann, ist das hier eine Groteske, die der Bauer erzählt, die der Jesus hier erzählt, eine groteske Geschichte. Ein Bauer macht dreimal was, was man natürlich nicht tut, normalerweise. Ist das so für die ersten Hörer gewesen? Es gibt Geschichten von Jesus, die sind ganz klar grotesk. Also zum Beispiel, jetzt, ich ahne, ihr kennt ein paar seiner Geschichten. Da ist ein Weinbergsbesitzer und der zahlt den vollen Lohn an Leute, die eben gerade erst vor einer halben Stunde angefangen haben zu arbeiten. Also eine halbe Stunde vor Feierabend und kriegen trotzdem den ganzen Tageslohn. Das ist grotesk, das macht keiner. Oder da ist ein König und der lädt zu einem Fest Bettler ein. Das macht so keiner. Oder ein Bankier, der findet nicht so wichtig, ob man Kredite zurückzahlt. Die Leute haben es nicht, sagt er, ja gut, lasse ich dir. Das macht auch keiner. Das sind Grotesken. Ist es sowas hier? Also denken die Zuhörer, was für ein Bauer, also ein Depp von Bauer. Und darin müsste dann irgendwie die Pointe liegen. Wahrscheinlich nicht. Also in der historischen Forschung muss man ja immer sagen, wahrscheinlich, weil wir können nie ganz sicher sein, was jemand vor 2000 Jahren mit irgendetwas meinte, was er sagt. Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist die Art des Aussäens völlig normal. Und zwar geht man aus davon, von dem Aussäen, bevor man pflügt. Das machen wir heute anders oder das machen Bauern heute anders, ne? Aber das war wohl in dieser Gegend und Zeit üblich, soweit man das heute weiß. Also der Bauer sät und danach wird das Feld gepflügt, der Samen untergepflügt. So, und vor dem Pflügen sind da die Trampelpfade übers Feld, so. Mitten übers Feld. Und da sind oft die Vögel schneller als der Pflug. So, und dann sind da die Stellen, wo unter dem Boden bald schon die Felsen kommen. Das merkst du dann erst beim Pflügen. Da war der Boden steinig oder felsig sogar. Oder? Und da wachsen natürlich schon Pflanzen. Die pflügst du dann nachher mitunter. Aber manchmal gehen die schneller wieder auf und dann wächst da das Korn zwar hoch, aber es wird wieder irgendwie erstickt. Aber der wesentliche Teil, wenn man erst sät und dann pflügt, fällt natürlich auf guten Boden. Sonst würden sie das anders machen und bringt Ertrag. Und deshalb sät man. Alle nicken. Ja, so ist das. Logisch. Man geht heute davon aus, Jesus erzählt keine Groteske, sondern eher etwas, wo Menschen sagen, ja, so sät man aus. So. Man könnte dann eher fragen, ja, Jesus, was ist der Punkt? Das wissen wir so. Ja, schauen wir mal, was der Punkt ist. Wenn das so stimmt, dann bedeutet es, Jesus erzählt sozusagen so eine Geschichte, wo er sagt, kennt ihr, ne? So ist das, Landwirtschaft. Misserfolge, klar, ist schon so, aber am Ende Ernte. Und in diesem Fall, ich habe das versucht rauszufinden, ist das wohl eine üppige Ernte? Ich wusste gar nicht, ist 30, 60, 100-fach, ist das viel oder was? Ja, wohl schon. Eigentlich Hammerernte. So, was spricht dafür, dass es so gemeint ist? Deswegen hat Martin eben die zwei anderen Gleichnisse vorgelesen, die kurz danach kommen. Denn da geht es in dieselbe Richtung. Ne? Da sagt Jesus auch, kennt ihr doch, ne? Dieses Senfkorn, dieses winzige Ding, kennt ihr? Und dann das Kleinste. Und trotzdem wird nachher so ein riesen Baum ist übertrieben, Strauch da draus. Oder ihr kennt das doch, ein Bauer, der sät und dann macht er nichts danach. Der sät und macht nichts, der legt sich aufs Ohr, der wartet nur. Der weiß noch nicht mehr so richtig, was da draußen vor sich geht. Der weiß nur das, was passiert. Also, wie das funktioniert, aber es funktioniert. Am Ende erntet er und darauf vertraut er. So kennt ihr doch diese Geschichten. Es wäre dann also eine Geschichte eines alltäglichen Vorgangs, wo du am Anfang Misserfolge siehst erstmal, jedenfalls in der Geschichte werden zuerst die erzählt. Du könntest sagen, Mist, diese blöden Saatkrähen, ne? So, und schon alles wieder weg, oder oh, felsiger Boden beim Pflügen und diese Kackdisteln, die dann da zwei Wochen später da stehen oder macht aber nichts. Also die Story wäre, ja, ist so, macht nichts, macht gar nichts, ist egal, denn am Ende ist da Säcke voller Weizen, 30, 60, 100-fach. Oder am Ende ist duftendes Brot im Backofen oder guter Umsatz am Markt oder was immer der Bauer mit diesem Weizen macht. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber wo ist dann das Überraschende der Geschichte? Brauchen wir nicht eine Überraschung? So eine Ernte ist ja dann auch eigentlich kein Wunder. Also das ist ja dann, das geschieht ja einfach das Erwartbare. Ja, das ist ein Teil der Story. Es geschieht, was er erwartet. Aber man müsste auch sagen, nein. Nicht, wenn du ein jüdischer Landwirt im ersten Jahrhundert bist. Denn dann lebst du in einer Welt, also ich meine jetzt in einer Gedankenwelt, dann ist das für dich selbstverständlich, dass die ganze Welt durchwirkt ist von Gottes Handeln. Die Pflanzen wachsen. Oder dass aus Saatgut irgendwann Brot wird. Das ist, du weißt schon, das ist ein natürlicher Vorgang, aber das ist dir genauso klar, das ist Gottes Geschenk. Wenn der nicht wachsen lassen würde, wenn der die Jahreszeiten nicht so steuern würde, Regen schenkt, Sonne schenkt. Nein, ernten können ist ein, ich sag jetzt mal so, ein erwartbares Wunder. So vielleicht. Ein Wunder, auf das man vertraut, aber es ist schon nicht einfach selbstverständlich. Und, erstes Jahrhundert, es funktioniert mitnichten immer. Also es gibt Missernten, es gibt Hungersnöte. Man sagt zur Zeit Jesu wahrscheinlich sogar viele. Also der Bauer vertraut auf die Ernte, aber nicht, weil, das ist ja garantiert, so läuft das halt, sondern weil er zuversichtlich auf sie hofft. In dem Glauben, Gott schenkt sie. Und sollte es ein Jahr keine Ernte geben, dann wird er nicht sagen, ah, funktioniert doch nicht, höre ich damit auf. Nee, er wird nächstes Jahr wieder säen. Okay, so, was will uns die Geschichte jetzt sagen? Die spricht ja nicht nur Landwirte an, wie man gut sät oder so. Man könnte sagen, naja, die Geschichte sagt, schau, so ist das, wenn wir was machen. Am Anfang sieht es nicht gut aus, aber danach wird es dann doch erfolgreich. Nein, würde ich mal sagen. Aus zwei Gründen ist das wahrscheinlich nicht, was Jesus sagen will. Erstens ist es banal und zweitens ist es ja nicht wahr. Also läuft ja nicht immer so. Also man kann durch Prüfungen auch durchfallen oder man kann einen langen Weg gehen und irgendwann aufgeben müssen oder man kann ein Unternehmen kann pleite gehen oder Beziehungen können scheitern, obwohl man sich jahrelang bemüht hat und so. Also das ist wohl nicht die Aussage. Vielleicht will die Geschichte sagen, könnte man dann sagen, okay, vielleicht sowas wie Schau aller Anfang ist schwer. Also es kann schon manchmal nicht klappen, ja, aber wenn wir Erfolg haben, dann hat das in der Regel klein angefangen. Also gib nicht auf. Passt etwas besser, aber es verkennt, dass Jesus, und man ahnt es doch, nicht einfach von irgendwelchen Prozessen redet, die im Leben so passieren, sondern dass er was meint. Und jetzt ist es bei dieser Geschichte ein bisschen schwierig, weil er am Anfang der Geschichte nicht sagt, was er sonst ziemlich oft sagt. Zum Beispiel bei den Gleichnissen, die Martin eben vorgelesen hat, auch. Meistens sagt er, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Bauer, der aufs Feld geht oder so weiter. Hier steht das nicht. Bei den anderen Geschichten im Gleichnis dann, im Kapitel dann schon. Also was meint er? Mein Gedanke ist so, könnte es sein, dass man den Mann kennen muss, der die Geschichte erzählt, um zu wissen, ist vielleicht ein bisschen großes Wort, aber zu ahnen, was er meint. Jesus war, ich versuche den mal kurz zu zeichnen, ein ganz erstaunlicher Mensch. Man kann ihn bis heute nicht in Kategorien packen und sagen, ja, der war, so ein Mensch war der. Also seine Ideen waren außergewöhnlich. Also manchmal dachte man, Jesus war ein Revolutionär zum Beispiel. Dann wäre das die Kategorie. Also der will diesen Erfolg vor allem durch Revolution, vielleicht friedlich, aber doch durch einen Umsturz irgendwie herbeiführen. Und da will er eine Bewegung lostreten. Aber wenn man dann, und manche Texte sind so, aber wenn man weiterliest oder andere Texte liest, denkt man, nö, will der gar nicht. Also irgendwie will der das gar nicht. Oder man dachte, das ist ein besonders religiöser Mensch, ein besonders gesetzestreuer Mensch. Also der will Veränderung erreichen, indem er uns auffordert, besonders gut Gottes Willen zu tun. Passt auch manches von dem, was Jesus sagt, aber dann legt er sich ständig mit denen an, auf der anderen Seite wieder, die genau das auch wollen. Also er findet religiöse Gesetze manchmal gut und dann manchmal findet er sie wieder so wenig wichtig. Oder man hat versucht zu sagen, war Jesus so eine Art Mönch? Also jedenfalls jemand, der sagt, wir müssen raus aus dieser Welt. Also was uns ständig so beschäftigt, das ist doch alles so diesseitig oberflächlich und so. Es geht um was anderes, es geht um das Innere, es geht um die Seele und so. Sagen wir mal anders, wir müssten uns wirklich auf Gott konzentrieren, ganz, mit ganzem Herzen so. So rettet man dann vielleicht nicht die Welt, aber man rettet seine Seele. Aber dann findet man ihn, wenn man ihn als Mönch beschreiben will, zu oft beim Feiern, zu oft mitten unter den Leuten. Dieser Mann ist nicht einzuordnen. Jesus war, das kann man wohl sagen, man kann noch vieles andere sagen, aber das kann man auch sagen, ein Mensch, der unbeirrbar glaubte, dass sich Gottes Wille, und bei ihm ist Gottes Wille immer gut, und zwar immer gut für Menschen, der völlig sicher, unbeirrbar glaubte, dass sich Gottes guter Wille durchsetzen wird. Auf Erden. Jesus hatte in dieser Hinsicht eine unglaubliche Zuversicht. Also, was wir da drin tun und lassen, ist nicht völlig egal, so wie es nicht egal ist, ob der Bauer was aussät. So, ist nicht egal. Aber auf wen es wirklich ankommt, ist Gott. Und darum wird kommen, was in der Geschichte der Bauer hofft, nämlich die Ernte, oder was Jesus erhofft für diese Welt oder die, die mit ihm gehen, erhoffen für diese Welt, das Reich Gottes. Es breitet sich aus, Leute. Es breitet sich aus. Was genau ist das Reich Gottes? Bleibt ein bisschen geheimnisvoll. Ist gar nicht so einfach zu. Aber hier ist deutlich, hier liegt eine Zuversicht. Hier glaubt einer, das wird wachsen. Obwohl man fast nichts davon sehen kann, stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Sieht nach Misserfolg oft aus, ne? Obwohl man sagen kann, wo ist sie denn? Die Veränderung sehe ich so gar nicht. Die Erneuerung, die Wende. Ja. Damals ja auch, ne? Ein Wanderprediger, der irgendwie glaubt, dass Gott die Menschen abgründig mag und ein paar Leute, die seine Geschichten mögen und dann noch auch seine Wunder natürlich und so. Aber viel mehr gibt es nicht zu sehen. Stimmt schon. Viel mehr gibt es nicht zu sehen. Und doch, dieser Mann glaubt unbeirrbar daran, dass Gott diese Welt verändern wird. Jesus war ein Mensch, der sozusagen das wogende, gelbe Weizenfeld sieht, obwohl er gerade auf einem steinigen Acker steht, wo Disteln wachsen und Vögel schon so kreisen. Weil das nicht an uns Menschen hängt, sondern weil Gott das tun wird. So wie der Bauer weiß, Gott schenkt das Wachstum. Wäre das ein Wunder, wenn es passiert? Ja, sicher. Das wäre ein Wunder. Ist es ein garantiertes Wunder? Eins, auf das man so vertrauen kann, wie ein Bauer vertraut, wenn er sät. So, und jetzt frage ich mal, macht dir das nicht irgendwie Hoffnung? Also diese Geschichte, die man versucht zu verstehen und erahnt, was er meint, und sie inspiriert ein bisschen, aber macht dir das nicht irgendwie Hoffnung, diese Sicht auf die Welt? Steckt dich das ein bisschen an, wie der denkt, was der glaubt? Haben wir die Geschichte jetzt völlig verstanden? Sind wir ganz sicher, was er sagen will? Ah, vielleicht nicht. Und vielleicht, deswegen habe ich das am Anfang so komisch gesagt, wäre das auch fast schade, wenn man sie einfach völlig, ach so, das meinst du, Jesus. Aber die Zuversicht, die die Geschichte atmet, die merkst du, oder nicht? So, jetzt bin ich fast am Ende. Ich habe versprochen, wir schauen uns noch die Deutung an. Denn die kann man jetzt nicht einfach weglassen, nur weil man sagt, oh, das hat sich später jemand ausgedacht. Wie gesagt, es spricht erdrückend viel dafür, dass das, was jetzt kommt, wenn man weiterliest, sozusagen eine christliche Predigt über die Geschichte von Jesus ist, wie man sie dann später gedeutet hat. Also der Hauptgrund liegt im Vokabular. Es gibt aber noch andere schwerwiegende Gründe, aber also das Vokabular der Deutung, so hat man in der jungen griechischen Gemeinde gesprochen, aber nicht ein jüdischer Handwerker zu Beginn seines Wirkens. Also ich sage es mal ein bisschen plakativ, vielleicht auch ein klein bisschen übertrieben, aber es wäre, wie wenn du einen Text aus den 80ern hast und da drin kommt ständig das Wort Instagram vor. Dann würdest du sagen, ich glaube, das ist nicht aus den 80ern. Kann schon sein, wäre aber so ungefähr, aber vielleicht merkt ihr es auch am Inhalt, dass sich jetzt in der Deutung etwas verschiebt zu dem, wie ich es gerade gedeutet habe. Denn das Gleichnis wird allegorisch verstanden jetzt. Also Allegorie bedeutet, dass jede Sache in der Geschichte eine ganz andere Sache eigentlich meint. Und man muss sozusagen den Code kennen, erst dann kann man die Geschichte verstehen. Wenn man den Code nicht kennt, denkt man, was ist das mit dem Bauer? So. Also, und dann geht die Deutung so, ich lese das jetzt vor, das steht jetzt auch bei Markus so, ein paar Verse später. Da erklärt jetzt Jesus, der Bauer sät das Wort Gottes aus. Samen sind das Wort. Ein Teil davon fährt auf den Weg. Der Weg steht für die Menschen, die das Wort hören, wenn es gesät wird. Weg sind die Menschen, die es hören. Dann kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg. Vögel sind die Satan, das in sie hineingesät wurde. Ein anderer Teil fällt auf felsigen Boden. Es steht für die Menschen, die das Wort hören und es sofort mit Freude annehmen, aber es schlägt keine Wurzeln in ihnen, weil sie ihre Meinung schnell wieder ändern. Wenn ihnen das Wort Schwierigkeiten oder Verfolgung bringt, lassen sie sich sofort wieder davon abbringen. Vielleicht hört ihr ein bisschen auch die Situation, in der die jungen Christen sind gerade. Ja. Noch ein anderer Teil fällt zwischen die Disteln. Er steht für die Menschen, die das Wort zunächst hören, aber dann kommen die Alltagssorgen, der Reiz des Geldes oder die Gier nach irgendetwas anderem. Sie ersticken das Wort und es bringt keinen Ertrag. Aber ein Teil wird auch auf guten Boden gesät. Er steht für die Menschen, die das Wort hören und aufnehmen. Bei ihnen bringt es viel Ertrag. Manche Pflanzen bringen 30, andere 60, andere sogar 100 Körner. So, jetzt habt ihr vielleicht gemerkt, wie sich der Fokus ein bisschen verschoben hat von der Zuversicht hin zu den Misserfolgen. Also zu dem Gedanken, wie kommt es eigentlich zu diesen Misserfolgen? So, vorhin warst du vielleicht ein bisschen angesteckt von der Hoffnung Jesu auf Gott, der es gut machen wird. Und jetzt fragst du dich, was bin ich eigentlich für eine Art Mensch? Also jetzt sitzt du in der jungen Kirche, 70 nach Christus oder heute hier in Würzburg, und fragst dich, kann Gottes Wort eigentlich bei mir aufgehen? So. Und das ist auch eine gute Frage. Aber es ist eine andere Frage als das Gleichnis, zumindest intendiert. Jetzt hängt der Ausgang, der gute Ausgang der ganzen Geschichte mit dem Saat, hängt in der Geschichte hängt es an Gott. Jetzt hängt es mehr an dir und mir. Gott ist schon wichtig auch, kommt zum Schluss dann auch noch und so, aber jetzt musst du dich prüfen, wie sieht es bei dir aus? So. Das ist die Verschiebung. Und um das jetzt noch einmal in einem Satz zu würdigen, weil wie gesagt, das steht nicht ohne Grund da. Das ist eine gute Auslegung. Die ist wichtig. Um das jetzt nochmal mit einem Satz zu würdigen und es vielleicht auch diese Hoffnung und diese Schlussfrage zusammenzudenken. Vielleicht ist die Frage ja nicht so schlecht, diese jesuanische Zuversicht, diese Hoffnung, dieses unbeirrbare Vertrauen darauf, dass Gottes neue Welt sich durchsetzt, weil er das macht. Geht die mir vielleicht unter, verloren, in meinen Alltagssorgen zum Beispiel? Oder in meinem ständig abgelenkt sein? Oder in meinen Problemen? Oder nicht nur von Problemen abgelenkt, sondern auch von diesem Streben nach Besitz oder was er hier so nennt, ne? Nach Ansehen, Karriere, was auch immer. Geht mir vielleicht die Zuversicht verloren? Kann das sein, dass ich mir die Hoffnung klauen lasse, so wie Vögel den Samen wegpicken? Und das sind gute Fragen. Aber anstecken lassen will ich mich von dieser Geschichte der Zuversicht. Gott lässt uns hier nicht allein. Auch wenn es ganz anders aussehen mag, am Ende wartet das Wunder.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.